Wir sind weiterhin im, logischerweise im Advent, heute zweiter Advent. Und ich habe mich heute für die Bibelstelle aus Matthäus 3, Verse 1 bis 9 entschieden. Du kannst es eigentlich schon einblenden, Luca. Genau. Umschrieben ist dieser ganze Text in Matthäus 3, Verse 1 bis 9 mit Johannes der Täufer. Um den geht es da in dem Bibelabschnitt. Und Johannes der Täufer und drunter der Wegbereiter. Zeitlich befinden wir uns da an dieser Stelle im Jahr ungefähr 28 bis 29 nach Christus, also nach der Geburt schon von Jesus. Das ist die Zeit, wovor Jesus mit seinem öffentlichen Wirken begann. Also er war schon auf der Erde, ist schon geboren worden. Er hat aber noch nicht begonnen, öffentlich zu wirken. Wir wissen ja, dass er ungefähr 28, 29. Lebensjahr angefangen hat, öffentlich zu wirken. Johannes wiederum, das ist ganz interessant, war meines Wissens der Vetter von Jesus. Und er war selber nur 6 Monate älter. Es gibt im Lukas-Evangelium eben genau diese Stelle, wo Maria, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger wird, vom Heiligen Geist oder von dem Engel, wie auch immer, aufgefordert wird, Elisabeth aufzusuchen, die Mutter von Johannes, und sich mit ihr zu treffen, die im hohen Alter eben auch nochmal schwanger geworden ist. Und die beiden treffen sich und dann ist es ganz schön beschrieben, im Lukas-Evangelium steht dann bei der Begrüßung und bei dem, dass dann Elisabeth auch erfahren hat, dass Maria schwanger geworden ist, hat das Kind, so steht es drinne, im Leib von Elisabeth, also Johannes der Täufer, angefangen zu hüpfen im Leib von Elisabeth. Fand ich ganz interessant. Das heißt eigentlich, es gab von Anfang an so eine Verbundenheit zwischen Johannes dem Täufer und Jesus, noch vor der Geburt. Johannes der Täufer hatte sich dann letztendlich zur Aufgabe gemacht, das Wirken von Jesus anzukündigen. Er war in der Wüste, hat sich in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und bekleidet war er dort lediglich mit einem Gürtel aus Leder und mit einem Umhang aus Kamelhaaren. Dieser Umhang aus Kamelhaaren klingt jetzt vielleicht erstmal luxuriöser, als wir meinen, war er aber zur damaligen Zeit nicht. Es war einfach bloß ein rauer Umhang aus, einfach nur Kamelhaaren, der ihn ein bisschen geschützt hat und den er ständig angehabt hat. Also er hat dort recht einfach gelebt, von eben Heuschrecken und wildem Honig, und er war auch nur sehr einfach bekleidet. Johannes selbst rief dann die Menschen zur Umkehr und Buße auf. Er hat in der Wüste gepredigt und hat den Menschen zur Umkehr und Buße aufgerufen und hat sie, wenn sie sich bekehrt haben, getauft. Und er macht das, indem er den Menschen das Himmelreich Gottes ankündigt. Wir können mal den Vers einblenden, das ist der erste Vers. Ich hoffe, man kann es lesen. Oder ist es zu klein? Geht schon, okay. Genau, also es fängt an, um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Also um diese Zeit, eben 28, 29 nach Christus. Und dann sagt er, kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Das ist nochmal der Verweis darauf, dass auch Johannes letztendlich angekündigt wurde, schon im Alten Testament, als der Wegbereiter für Jesus. Johannes spricht also davon, dass das Himmelreich oder das Reich Gottes, das ist, schreibt beides in der Bibel sozusagen das Gleiche, nahe herbeigekommen ist. Jesus selbst greift es dann bei sich selber auch auf und sagt, dass das Himmelreich, das Reich Gottes ist gekommen, ist nicht mehr nahe herbeigekommen, sondern es ist gekommen. Das heißt, der Verweis, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, bezieht sich eben auf Jesus. Und wir haben ja das letzte Mal das auch schon gehabt mit dem König, der in die Welt gekommen ist und dem König, der letztendlich auch ein Königreich braucht. Was wäre ein König ohne ein Königreich? Das heißt, diese Verknüpfung ist die, auf die sich auch Johannes hier beruft. Jesus ist in die Welt gekommen, um mit ihm auch das Reich Gottes, das Königreich von Jesus. Und auch dieses Reich Gottes, das Kommen von Jesus und das damit verbundene Reich Gottes, wird im Alten Testament angekündigt. Und es wird auch schon, ja, letztendlich als Jesus, als der König hingewiesen, der in die Welt gekommen ist. Und dieses Reich Gottes, ja, wie können wir uns das vorstellen? Reich Gottes ist für uns immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil wir natürlich ein Reich Gottes, ein Königreich, letztendlich nicht mit einem weltlichen Reich vergleichen können. Weil es irgendwie ja nicht Landesgrenzen hat. Es gibt auch keinen Palast, in dem Jesus jetzt irgendwie hier auf der Erde geherrscht hat. Im Gegenteil, er ist ja überall rumgezogen. Das heißt, es ist für uns, wenn wir jetzt an Königreich denken, wie wir es kennen oder so wie es die Leute auch damals gekannt haben, einfach eine Schwierigkeit, sich darunter etwas vorzustellen. Erstmal klingt es logisch, wenn wir das vom letzten Mal auch haben, dass Jesus als König in diese Welt gekommen ist und wir sagen, wenn der König in die Welt kommt, dass er auch ein Königreich braucht, das klingt für uns erstmal logisch. Und ein Königreich braucht natürlich dann auch ein Volk. Das heißt, das sind wir dann logischerweise. Das heißt, dieses Gebiet, für mich heißt es das Gebiet, in dem die Herrschaft Gottes anerkannt wird, in dem Jesus als der König anerkannt wird, das ist letztendlich das Reich Gottes hier auf der Erde, was es ausmacht. Wir als Gläubige, die an Jesus Christus glauben, die machen das Reich Gottes aus hier auf der Erde. Die Bibel spricht davon, dass das Reich Gottes eben mit Jesus seit diesem Zeitpunkt mitten unter uns ist, dass es da ist. Und es ist auch nicht so, dass es mit dem, dass Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, irgendwie wieder verschwunden wäre. Es wäre auch irgendwie unlogisch, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus in die Welt kommt als König, ein Königreich hat, wir dazugehören. Und wir sagen, es existiert aber nicht mehr, weil Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist. Nein, es existiert weiter, es ist dort, es ist hier, es ist mitten unter uns. Wir machen das Reich aus und wir haben ja auch anstelle von Jesus den Heiligen Geist. Auch das haben wir das letzte Mal in der Predigt ja schon gehört. Und dieses Reich, dieses Königreich, ja, wie gesagt, es gab diese Schwierigkeit, die wir auch heute noch haben, uns das irgendwie vorzustellen. Und das war ja damals für die Menschen auch nicht anders. Wenn wir in der Bibel lesen, geht es schon damit los, dass Herodes derjenige war, der Angst bekommen hat. Er konnte sich nichts darunter vorstellen, dass es hieß, es kommt ein neuer König in diese Welt. Er hat wirklich gedacht, es kommt ein König der Juden, vor dem er Angst gehabt hat. Er hat ja sogar aus diesem Grunde heraus versucht, Jesus noch als direkt nach seiner Geburt als Säugling umbringen zu lassen. Und wir wissen, dass Jesus deshalb nach Ägypten hat fliehen müssen. Das heißt, erstmal gingen alle davon aus, es geht wirklich um ein weltliches Königreich, es kommt ein neuer König der Juden, der bei Herodes eben Angst ausgelöst hat. Auch die Pharisäer letztendlich konnten nichts damit anfangen, auch sie haben um ihre weltliche Macht gefürchtet, um ihren Einfluss auf die Juden durch Jesus. Und letztendlich wird Jesus ja sogar am Kreuz verspottet. Verspottet als König der Juden, der sich noch nicht mal selbst helfen konnte. Das ist ja das, was sie letztendlich unter dem Kreuz, wie sie ihn verspottet haben. Die Menschen haben nicht verstanden, um welches Reich es sich bei dem Reich Gottes wirklich handelt. Und viele Menschen verstehen das heute immer noch nicht. Weil es eben auch schwierig ist, weil es nicht mit den Maßstäben, die wir kennen, für ein Reich vergleichbar ist. Die Menschen, die an Jesus glauben, habe ich schon gesagt, die machen das Reich Gottes hier auf der Erde aus. Es ist das Gebiet, in dem die Menschen die Herrschaft Gottes, den König, anerkennen. Wir sind das Volk. Und das Reich Gottes bleibt aus diesem Grunde heraus auch so lange hier auf der Erde bestehen. Es wächst weiter, weil ja der Heilige Geist da ist, weiter wirkt, wir dazu beitragen, dass das Reich Gottes weiter existiert. Und es wird auch so lange hier auf der Erde existieren, bis Jesus dann wiederkommt und das Reich sozusagen vollenden wird in seine endgültige Form, das ewige Reich. Machen wir die nächste Folie, ich glaube, da habe ich das dann so zusammengefasst. Das Kommen von Jesus und das damit verbundene Reich Gottes wurde schon im Alten Testament angekündigt. Wir haben da viele Stellen dafür. Eine Stelle bezieht sich auf den Daniel, den habe ich, glaube ich, hier irgendwo auch. Daniel 2, Vers 44. Da steht, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Und aus dem Jesaja haben wir die Stelle, habe ich die jetzt auch? Die habe ich jetzt leider nicht, aber Jesaja gibt es zum Beispiel, oder Sacharja, das ist das, was wir das letzte Mal in der Predigt, wo auch sozusagen von dem König, der in die Welt kommt und von dem Thron und von dem Reich die Rede war. Genau, durch die Geburt von Jesus und sein Wirken ist das Reich Gottes in die Welt gekommen. Das Reich existiert auf dieser Erde in der Gemeinde aller Gläubigen weiter. Also in uns, durch uns existiert es weiter. Auch wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist und es wird irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, gibt es das ewige Reich, in dem Jesus mit uns oder Jesus regieren wird, auf dem Thron sitzen wird und wir Gemeinschaft mit ihm haben. Gehen wir zurück zum Johannes dem Täufer. Er weist eben auf das Reich Gottes hin und ruft die Menschen daher zur Umkehr und zur Buße auf. Die Frage ist, warum tut er das? Also einmal sagt er, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, und dann sagt er, tut Buße, kehrt um. Warum? Diese Frage ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Die einzigste Möglichkeit, zu diesem Reich Gottes zu gehören, ist eben nur, indem wir umkehren, indem wir Buße tun, indem wir unsere Sünden erkennen. Ohne Umkehr keine Möglichkeit, zum Reich Gottes zu gehören. Zum Reich Gottes können wir nur dann gehören, wenn wir unsere Sünden bekennen und daher Jesus als König anerkennen und als unseren Retter annehmen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und das ist der einzigste Grund, oder das ist der Grund, warum Johannes diese beiden Dinge so miteinander verbindet. Er weist auf Jesus hin, er bereitet den Weg für Jesus vor und sagt, ihr braucht eine Umkehr, ihr braucht eine Buße, ein Anerkennen eurer Sünden, sonst könnt ihr nicht dazugehören. Das ist die nächste Folie, machen wir weiter, Luca. Genau, Zugang zum Reich Gottes ist eben die einzigste Möglichkeit durch Buße. Wir können nur dann dazugehören, wenn wir unsere Sünden bekennen und Jesus eben, wie gesagt, nochmal als König und Retter annehmen. Beim Vorbereiten ist mir dann aufgefallen, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass das letztendlich wieder eine sehr starke Parallele auch zu dem ist, was wir erst kürzlich hatten, die Predigtreihe aus dem Epheser. Und wenn wir uns die Verse aus dem Epheser 2 nochmal vor Augen führen, dann haben wir den Vers 6 und den Vers 7 vor allen Dingen. Im Vers 6 sagt er, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Fasst das Ganze auch nochmal zusammen. So wird er für alle Zeiten uns an seiner Güte und dem Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Das sind nochmal zwei Verse aus dieser Stelle im Epheser 2. Deshalb habe ich das auch nochmal da unten aufgeschrieben, weil es eben wirklich das nochmal sehr, sehr deutlich macht. Unsere eigene sündige Natur bringt uns den Tod. Eine Bekehrung oder eine Bekennung unserer Sünden, ein Annehmen von Jesus als unseren Retter, bringt uns eine Zugehörigkeit zum himmlischen Reich. Und ja eben, auch dieser Punkt, der da nochmal steht, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Also es ist nicht so, wir bekehren uns und irgendwann kommt das ewige Reich, wo wir dann, sondern wir gehören jetzt schon zu Jesus, zum Königreich von ihm. Das war also die Botschaft von Johannes dem Täufer in der Wüste damals. Und das, was er den Menschen gesagt hat, hat sich aber doch in all den Jahren nicht geändert. Es ist auch heute noch genau die gleiche Botschaft. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass genau dieses stimmt, dass Jesus als König in die Welt gekommen ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann können wir doch genauso ein Wegbereiter dafür sein. Johannes war ein Wegbereiter, weil er quasi schon von Mutterleib an davon überzeugt war, dass Jesus genau das ist. Darum hat er sich das zur Lebensaufgabe gemacht. Und wir sollen, denke ich, genauso Wegbereiter sein. Und ich denke, daran können wir uns Johannes zum Vorbild nehmen. Zum einen geht es bei uns darum, auch das anzunehmen. Das haben wir getan. Oder ich kann es von mir auf jeden Fall behaupten, dass ich das getan habe, dass ich erkannt habe, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass ich nur durch Jesus den Zugang zum himmlischen Reich habe. Und diese Botschaft, die muss trotzdem raus in die Welt. Wir wissen eben nicht, wann Jesus wiederkommt. Es kann jetzt sein, es kann morgen sein, es kann aber auch in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrtausenden sein, wir wissen es nicht. Aber die Frage ist doch, was gibt es für einen Grund, zu irgendetwas abzuwarten? Es gibt keinen. Weil es kann auch sein, dass es für die Menschen morgen schon in dem Sinne zu spät ist. Weil wenn Jesus wiederkommt, dann ist es in dem Sinne definitiv für eine Entscheidung erstmal zu spät. Das heißt, diese Botschaft, jetzt die Zeit zu nutzen, umzukehren, das ist doch das, was wir oder was ja eben Johannes damals in die Welt gebracht hat und was wir auch in die Welt bringen können. Und das Weitere ist, wenn wir uns bekehren, verändert es unser Leben zum Positiven. Und auch das können wir doch in die Welt bringen. Die Leute sind in die Wüste gekommen zu Johannes dem Täufer, weil sie von ihm gehört haben. Vielleicht waren sie auch, ich weiß es nicht, vielleicht waren sie auch einfach neugierig auf jemanden, der in der Wüste von Heuschrecken und Honig lebt. Jedenfalls hat es sie irgendwie neugierig gemacht, angestachelt, zu schauen, wer dieser Mensch ist, der dort in der Wüste lebt. Und wir lesen davon, dass sie sich bekehrt haben und dass sie sich von ihren Sünden taufen lassen haben. Also irgendwie hat das Leben von Johannes der Täufer die Leute auch aufmerksam gemacht auf Jesus. Deshalb heute Morgen eine meiner Fragen: Bin ich ein Wegbereiter für Jesus? Das ist die nächste Folie, Luca. Ach, da haben wir nochmal die Bibelverse dazu. Das habe ich schon gesagt, dass er eben diesen Umhang getragen hat aus Kamelhaaren und von Heuschrecken und wildem Honig gelebt hat. Und dass die Menschen eben gekommen sind in die Wüste und ihre Sünden bekannt haben und sich taufen haben lassen. Mach mal weiter, jetzt müsste das eigentlich, das machen wir später, mach mal eins weiter noch. Ja, noch, müsste eigentlich, genau, auf die Folie wollte ich. Also, Wegbereiter für Jesus. Wir können Zeugnis für Jesus sein. Es ist wichtig, dass es sichtbare Werke in unserem Leben gibt, die andere Menschen an uns erkennen können, die auf Jesus aufmerksam machen. Und auf Jesus als einzigster Weg können wir hinweisen, aufmerksam machen. Wir können andere einladen zum Gottesdienst, zum Hauskreis und wir können für unsere Mitmenschen beten. Das sind die Punkte, die mir jetzt eingefallen sind. Ich denke, man könnte es noch ergänzen, aber das sind Punkte, wo ich denke, in der Form können wir Wegbereiter sein für Jesus. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Bibeltext. Johannes war also der Wegbereiter und es kamen letztendlich zwei Gruppen von Menschen in die Wüste. Die eine Gruppe waren die, die ihre Sünden bekannt haben die wirklich ja, Buße getan haben und die Johannes eben getauft hat. Und die zweite Gruppe werden jetzt hier beschrieben als Pharisäer und Sadduzäer. Und da ist es ganz interessant, dass Johannes diese Gruppe nicht getauft hat. Nein, im Gegenteil, er ist sie sogar angegangen. Er hat sie sogar kritisiert. Jetzt kannst du mal zurückmachen, auch zwei Folien noch auf den... Jetzt eins weiter? Genau. Da lesen wir in Matthäus 3, als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Beweist euch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Das heißt, diese zweite Gruppe, diese Sadduzäer, Pharisäer, die sind nicht in die Wüste gekommen, um ihre Sünden zu bekennen, sondern sie wollten sich irgendwie in irgendeiner Form wirksam taufen lassen. Also etwas zur Schau stellen, was aber geheuchelt ist, weil sie nicht wirklich Buße gemacht haben oder ja, bußfertig waren oder ihre Sünden bekannt haben, sondern weil sie einfach nur sich zur Schau stellen wollten. Und Johannes der Täufer hat es gemerkt. Er hat gewusst, dass diese Gruppe eben nicht danach lebt, sondern dass sie eben versucht haben, weiterhin nach dem Gesetz zu leben, aber das auch irgendwie nicht so ernst genommen haben. Sie haben versucht, da auch Schlupflöcher zu finden. Sie waren einfach davon überzeugt, dass sie Auserwählte sind, dass sie sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Und da sagt Johannes der Täufer, nein, das ist nicht so. Beweist durch euer Lebenswandel, dass ihr eure Sünden neu hinter euch gelassen habt und euch Gott zugewandt habt. Beweist es dadurch und nicht dadurch, dass ihr versucht, irgendwie diese Gesetze einzuhalten, was ihr sowieso nie schafft. Und auch da haben wir das ja wieder vom Epheserbrief, wenn ihr euch zurückerinnert, das ist genau das Thema auch gewesen im Epheserbrief, dass ja, Paulus das auch deutlich gemacht hat, dass es keinen Unterschied an der Stelle gibt, sondern dass es einzig und allein darum geht, ob wir unsere Sünden bekannt haben und unser Leben Jesus übergeben und ändern. Kein Jude, kein Pharisäer war damals besser dran, ist heute besser dran. Vielleicht im Gegenteil. Die Pharisäer, die haben ja noch nicht mal erkannt, dass sie auf diesem falschen Weg sind. Sie waren so sehr von sich überzeugt, dass sie es nicht erkannt haben, dass sie Sünder sind. Und das ist so ein Punkt, wo mir aufgefallen ist, dass es heute auch noch viele Menschen gibt, die genauso denken, die vielleicht in einer christlichen Familie groß geworden sind, die Gott irgendwie auch kennen von Geburt an, aus einer Tradition heraus, gerade in Bayern, katholisch, es ist recht weit verbreitet, irgendwo kennt man das alles, aber man hat nie wirklich diese Umkehr zu sich geschafft oder diese Umkehr, diese Buße, seine Sünden nie wirklich bekannt, nie wirklich sein Leben übergeben an Jesus und trotzdem irgendwo ist man davon überzeugt, dass das ausreichend ist. Zumal, wenn man dann vielleicht noch eine Taufe hatte, eine christliche Trauung, all diese Sakramente im katholischen oder auch im evangelischen mit Kommunion, mit Abendmahl, mit Konfirmation in der evangelischen Kirche. Viele Menschen gehen doch davon aus, dass das irgendwie schon reicht. Und dem ist eben nicht so. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch den gilt es immer wieder deutlich zu machen, es reicht eben nicht, einfach nur einer Kirche anzugehören, irgendwann mal eine Taufe empfangen zu haben, wo gar nichts dahinter gestanden hat, oder in der Kirche geheiratet zu haben oder was auch immer. All diese Dinge reichen nicht. Selbst wenn ich jeden Sonntag hierher in die Gemeinde gehen würde, würde das alleine nicht reichen, wenn ich mich nicht wirklich für Jesus entschieden hätte. Die Bibel macht es klar, dass ein Glaube ohne Werke, ohne dass sich das irgendwie in unserem Leben zeigt, ist ein toter Glaube. Es muss eine sichtbare Veränderung geben, sonst ist es ein toter Glaube. Gesetze einzuhalten ohne Glauben bringt mich dem Reich Gottes keinen Schritt näher. Gute Werke zu tun, ohne an Jesus zu glauben, bringt mich dem Reich Gottes keinen Schritt näher. Sondern der Weg ist der, dass es eben nur in dieser Kombi geht, dass ich an Jesus glauben muss und dass dadurch sozusagen diese Früchte in meinem Leben wachsen. Das heißt, wenn ich in der Bibel lese, wenn wir die Bibel lesen, und das ist das, was ja auch immer wieder deutlich gemacht wird, dann können wir daraus eigentlich erstmal erkennen, was Jesus mit unserem Leben sich vorgestellt hat oder Gott mit unserem Leben sich vorgestellt hat, wie unser Leben gelingen soll. Die Juden damals hatten die Gesetze, wir haben die Bibel. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir erstmal recht schnell, dass da vieles drin steht, was wir eben so nicht schaffen können. Und je mehr ich in der Bibel lese, desto mehr merke ich, dass es nicht möglich ist, sondern dass ich ein sündiger Mensch bin und ein sündiger Mensch bleibe. Und dann brauche ich eben diese Umkehr. Und Johannes hat es ja an einer anderen Stelle als in Matthäus jetzt dann gesagt, hat er gesagt, nach mir wird einer kommen, eben Jesus, der wird im Gegensatz zu mir euch mit dem Geist taufen. Und das ist der Punkt, wenn wir uns bekehren, bekommen wir diesen Heiligen Geist auch. Und dieser Heilige Geist wiederum, der hilft uns dabei, immer mehr das zu tun, was eigentlich in der Bibel steht. Das zu tun, was Gott sich mit unserem Leben vorgestellt hat. Immer mehr Jesus-ähnlicher zu werden. Und ja, nochmal weiter, Luca, jetzt mit den, genau. Das ist nochmal ganz kurz, das ist nochmal auch aus dem Römer. Wir hatten neulich im Hauskreis die Stelle aus dem Römer. Und da wird es auch nochmal gesagt, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußerliche Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Nochmal ganz kurz auch aus dem Römer zusammengefasst. Machen wir weiter, jetzt müssten dann eigentlich, genau. Zum Schluss raus ist mir noch ein bisschen so aufgefallen, es gibt bei uns, wenn man bei uns, also bei uns in Deutschland, meine ich damit, wenn man uns in Deutschland sozusagen eine Art von Sozialhilfe haben will, dieses sogenannte Bürgergeld, dann gibt es bei diesem Bürgergeld einen Gesetzeskontext, der heißt fordern und fördern. Und das klingt erstmal ein bisschen komisch und ich finde auch in diesem Zusammenhang mit diesem Bürgergeld ihn immer ein bisschen komisch, aber trotzdem macht er einen Grundsatz für mich klar. Und diesen Grundsatz, finde ich, kann man ganz gut übertragen auf das von heute Morgen. Weil wenn wir zum Reich Gottes gehören wollen, dann gibt es erstmal eine Erfordernis. Die heißt, an erster Stelle, wir müssen umkehren. Wir müssen Buße tun, wir müssen unsere Sünden bekennen. An zweiter Stelle heißt es, wir müssen an das glauben, was in der Bibel steht, an Jesus als den König. Und dann kommen ein paar Erfordernisse dazu, die einfach notwendig sind, wenn wir als Christen, als Nachfolge, in der Nachfolge von Jesus leben wollen. Dann müssen wir in der Bibel lesen. Dann braucht es ein Gebet. Dann braucht es diese Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen hier heute Morgen zum Beispiel oder im Hauskreis oder wo auch immer. Das sind Erfordernisse. Und auch letztendlich, dass wir unseren Glauben nach außen hin bekennen. Das ist das, was unser Part, jedem Einzelnen sein Part ist an dieser Stelle. Und das andere ist dann das auf der anderen Seite, was wir dann aber auch bekommen. Nämlich eine Förderung durch den Heiligen Geist, die uns hilft im Wachstum, im Glauben, Jesus ähnlicher zu werden. Die uns dabei hilft zu erkennen, was unsere Gaben sind und unsere Gaben auch einzusetzen. Könnten wir nicht ohne den Heiligen Geist, könnte ich nicht ohne den Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist könnte ich nicht hier heute Morgen stehen. könnten wir nicht sonntags Lobpreis machen. Es wäre alles nicht möglich. Es sind Gaben, die wir bekommen haben und die der Heilige Geist in uns fördert und uns hilft einzusetzen. Der Heilige Geist wirkt in uns, durch uns und hilft uns in unseren Beziehungen. Letztes Mal haben wir diese Aufzählung auch gehabt von der Johanna mit dem Heiligen Geist auch, dass er uns hilft, anderen Menschen in Liebe zu begegnen, uns stärkt in unseren Beziehungen, unseren Umgang miteinander. Er weckt in mir ein Vertrauen darauf, dass das, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist. Dass das, was in der Bibel steht, wirklich, ja, das ist das, auf was ich mich verlassen kann. Ich kann Erfahrungen sammeln, indem ich immer mehr auf das vertraue und dadurch positiv gestärkt werde. Und letztendlich weckt da auch heraus eine Gewissheit und eine Zuversicht. Weil wenn ich an das glaube, was in der Bibel steht, wenn ich merke, dass es wahr ist, dann bekomme ich eine Heilsgewissheit. Eine Zuversicht darauf, dass ich wirklich einmal im ewigen Reich mit Jesus zusammen bin. Und da kommt dieser berühmte Vers aus Römer 8, 38, 39 zur Geltung, was einer meiner tatsächlich Lieblingsverse auch letztendlich ist in der Bibel, wo Paulus einfach deutlich macht, dass es keine Macht gibt, die uns davon wieder entreißen kann, sondern dass wir dazugehören zum Reich Gottes. Und das ist eine Geschichte, die passiert eben, indem ich meinen Glauben lebe, indem ich mit dem Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes unterwegs bin und der diese Zuversicht und diese Heilsgewissheit in mir fördert. Ja, damit sind wir am Ende jetzt von der Predigt heute. Aber ich habe trotzdem da, die letzte Folie, eben nochmal ein paar Fragen, die das Ganze von heute Morgen nochmal zusammenfassen. Die erste Frage: Bin ich ein Wegbereiter für Jesus? Letztendlich, wir jetzt als Wegbereiter für Jesus, für das Wiederkommen von Jesus. Wie kann ich darin noch besser werden? Bin ich mir bewusst, dass ich schon jetzt zum Reich Gottes gehöre und was bedeutet das für mich persönlich? Wie geht es mir mit dem Erforderlichen? Wie geht es euch mit dem Erforderlichen? Als ich das so zusammengefasst habe, habe ich schon ein bisschen gemerkt, oh, gibt es ein paar Punkte, die sind echt noch ausbaufähig. Mir fällt es manchmal echt schwer, Bibellese in meinem Alltag immer unterzubringen. Tägliche Bibellese ist manchmal echt eine Herausforderung. Ich würde mir dort mehr wünschen. Gebet, zum Beispiel Gebet oder Gebet für meine Mitmenschen, ja, als Wegbereiter für Jesus, könnte ich mehr machen. Sage ich ehrlich. Also das sind so Punkte, wo ich bei mir selber gemerkt habe, ja, gibt es noch viele Sachen, die nach wie vor ausbaufähig sind. Deshalb diese Frage, wo stehe ich, was gelingt mir schon ganz gut, woran muss ich noch arbeiten? Und die letzte Frage, für mich persönlich auch immer eine wichtige Frage, wo erkenne ich denn schon das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben? Woran und worin erkenne ich es, diese Förderung? Weil auch das ist immer eine wichtige Frage, finde ich, weil dadurch kann eben, wie ich gesagt habe, dieses Vertrauen entstehen, dass ich merke, ja, das, was in der Bibel steht, ist wirklich wahr und dadurch bekomme ich letztendlich die Heilsgewissheit. Von dem her ist es uns immer wieder wichtig, das vor Augen zu führen, dass wir auch das erkennen, wo wir eben schon merken, da wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Gut, dann sind wir am Ende jetzt von der Predigt. Ich lasse die Fragen jetzt einfach noch ein bisschen stehen und wirken. Und du machst dann weiter mit dem Abendmahl.